Der deutsche Bundeskanzler ist in Washington auf Donald Trump getroffen. Der Termin war mit Spannung erwartet worden. Zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite droht ja ein Zollkrieg. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte den Europäern außerdem die Leviten gelesen wegen der Meinungsfreiheit. Der Kurs gegenüber Russland und der Ukraine ist ebenfalls nicht einheitlich. Über den Termin von Merz und Trump sprechen wir mit Colin McMahon. Er ist selber US-Staatsbürger und hat für den Kontrafunk auch die US-Wahl vor Ort betrachtet. Hallo Colin.
Hallo Benny.
Friedrich Merz musste direkt nach dem ersten Handshake ins Oval Office, auf den Stuhl, auf dem bereits Volodymyr Zelensky und Kirill Ramaphosa gewissen Ärger mit Donald Trump hatten. Wie war denn die Stimmung zwischen den beiden Regierungschefs?
Ausgesprochen gut. Ich muss sagen, der Friedrich Merz hat es ganz geschickt gehandhabt, indem er einfach Trump hat reden lassen. Er hat auch sehr gut angefangen. Er hat dem US-Präsidenten die Geburtsurkunde seines Opas präsentiert aus Bad Dürkheim. Das war ja schon mal ein sehr guter Anfang. Schon beim Aussteigen aus der Limousine wurde Trump gefragt, was er dem deutschen Volk zu sagen hat, und sagte, ich liebe das deutsche Volk. Also es ging eigentlich ausgesprochen gut los und Friedrich Merz hat sich wohl zusammengerissen. Er wirkte so ein bisschen wie der tapfere kleine Zinnsoldat, der da ins Weiße Haus marschiert und einfach versucht, kein Porzellan zu zerbrechen und den Elefanten im Porzellanladen neben sich nicht zu verärgern, wie wir das im Falle von Zelensky und Ramaphosa gesehen haben.
Die beiden saßen ja so in etwa eine Dreiviertelstunde miteinander vor dem Publikum. Ich hatte aber den Eindruck, dass Friedrich Merz von diesen 45 Minuten vielleicht 2 Minuten gesprochen hat und der Rest ging an Donald Trump.
Ja, das war wirklich so. Trump erzählte auch gleich natürlich, dass er gerade mit Xi Jinping in China telefoniert hatte und schwärmte auch von seinen Verhandlungen zwischen Indien und Pakistan. Also man merkte wirklich, hier sitzt ein Alpha-Tier mit einem Beta-Tier zusammen. Und der legt es wirklich auch darauf an, das Gespräch zu dominieren, obwohl er dann irgendwann die Presse aufgefordert hat, auch Bundeskanzler Merz Fragen zu stellen, die dann auch irgendwann kamen. Aber Trump genoss die Tatsache, dass Merz ihm den Vortritt ließ. Und das war wahrscheinlich auch die richtige Strategie vom deutschen Bundeskanzler.
Es ging ja auch erstmal lang um Innenpolitik. Es ging lang um Elon Musk. Darüber werden wir am Ende auch nochmal kurz sprechen. Aber es ging wirklich total viel um die USA, obwohl da ja eigentlich ein wichtiger Staatschef eines europäischen Landes neben ihm saß. Empfindest du das als eine Art von Unhöflichkeit gegenüber dem Gast?
Nein, die Presse hat ja die Fragen gestellt. Also Trump hat im Prinzip geantwortet auf die Fragen der Presse. Er versuchte auch immer wieder Merz einzubinden, zum Beispiel als er seine Errungenschaften in Bezug auf die Grenze gelobt hat, hat er auch gleich angesprochen, dass in Deutschland auch ähnliche Probleme bei der Grenzsicherung bestünden. Und wird gleich eingeräumt, dass das natürlich nicht die Schuld von Friedrich Merz sei, sondern ausdrücklich von Angela Merkel, die er gewarnt hätte vor dieser Grenzöffnung und die jetzt Friedrich Merz ausbaden müsste. Also er war sichtlich bemüht, Merz da auch bei seinen eigenen innenpolitischen Problemen mit an Bord zu bringen. Was er überhaupt nicht thematisiert hat, was sie beide nicht thematisiert haben, waren die Zölle, die 50-prozentigen Stahlzölle, die jetzt angekündigt wurden, und die 25-Prozent-Zölle auf EU-Produkte. Das wird sicher jetzt hinter den Kulissen besprochen werden. Und das war wahrscheinlich auch die richtige Strategie von Merz, das nicht vor aller Öffentlichkeit zu thematisieren.
Also zusammengefasst erstmal, was diesen Auftritt angeht. Friedrich Merz hat versucht, nicht aufzufallen. Und Donald Trump hat den Fokus einfach auf das gelegt, was er zu sagen hatte. Aber hat Merz ja auch nicht abgekanzelt. Das hätte ja auch passieren können. Das haben wir ja bei Ramaphosa und Zelensky gesehen.
Ja, man hat ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise bemerkt, als es dann um die Frage der Ukraine ging und der Friedensverhandlungen mit Russland. Da war Donald Trump bedacht, die Nötigkeit eines baldigen Friedens zu betonen. Und Friedrich Merz hat schlauerweise da nicht widersprochen, sondern auch seinen Friedenswillen bekundigt. Das hat sein Außenminister Johannes Wadepool ja auch vor kurzem gemacht. Aber man merkte doch den unterschiedlichen Ansatz der beiden Männer, als Trump das Gleichnis benutzte, dass sie vielleicht ein bisschen wie zwei raufende Kinder sind, die man ein bisschen erst ausbalgen muss, so leid es ihm tut, dieses tragische Gleichnis zu verwenden. Aber Trump schilderte, dass man sie vielleicht ein bisschen erstmal noch kämpfen lassen muss, bevor der Friedenswille entsteht. Und Friedrich Merz sprang gleich in die Bresche und betonte, dass das natürlich nur Russland sei, die sich den Krieg zu Schulden haben kommen lassen. Trump sagte, dass die Bilder von der Front ganz schrecklich seien und dass man sich die gar nicht hier angucken könnte. Und Merz betonte dann gleich, dass es aber nur die russischen Angriffswaffen sind, die so schrecklich sind. Und die Ukrainer, die würden ja nur militärische Ziele angreifen. Und
wenn ich Merz da richtig verstanden habe, hat er tatsächlich gesagt, dass die Ukrainer nie mit ihren Waffen auf russische Zivilisten zielen. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen auch Meldungen von ukrainischen Anschlägen in Russland auf Zuglinien. Und da sollen ja auch 7 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Also hältst du diese Aussage von Merz, dass ukrainische Waffen niemals auf Russen gezielt haben, für glaubwürdig?
Ja, es war eine seltsame Aussage. Also merkt man auch, was Geisteskind Friedrich Merz ist. Der ist völlig eingenordet in diese NATO-Propaganda. Wir haben gesehen, dass die Ukraine vor kurzem die Kerchbrücke angegriffen hat und Angriffe auch innerhalb von Russland fahren will. Es gibt auch diese unselige Diskussion um die Taurus-Raketen, die dann weit innerhalb von Russland angreifen soll. Also das war wirklich eine seltsame Aussage. Das unterstrich die unterschiedlichen Ansätze der beiden Männer. Wobei es schön ist, dass sie sich auf den gemeinsamen Nenner haben einigen können, dass ein baldiger Friede sehr gut sein, weil, wie wir wissen, sterben ja jede Woche Tausende von Menschen auf beiden Seiten. Und dass Trump die Deutschen jetzt dazu gebracht hat und die europäischen Partner zu sagen, wir wollen einen Frieden, ist ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Dieses Beispiel mit den beiden Raufbolden, die einfach mal miteinander raufen müssen, bis sie irgendwann mal merken, dass es zu sehr wehtut. Das ist ja dieses Trump-Beispiel gewesen, was er gebracht hat. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich bedeuten soll. Denn die Vereinigten Staaten sind ja nicht neutral in diesem Konflikt. Sie versorgen ja die Ukraine weiterhin mit Geheimdienstinformationen. Auch der Starlink sendet weiter über Ukraine. Droht Trump damit, dass er selbst das dann noch zurückzieht?
Trump sieht sich selber als neutral. Natürlich unterstützen die Amerikaner weiterhin die Ukraine. Wir wissen ja, dass von Wiesbaden aus im Prinzip diese Drohnenangriffe gesteuert werden. Das hat die New York Times vor kurzem berichtet. Und diese Geheimdienstinformationen hat er kurz mal ausgesetzt, um Selenskyj unter Druck zu setzen. Es ist auch möglich, dass sowas wieder passiert. Er hat auch betont, dass er Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen die Ukraine erwägen würde, falls es in Verhandlungen stocken würde. Aber will auf jeden Fall die Ukraine nicht völlig im Stich lassen. Ja, also das würde ihm den Vorwurf einbringen, auf der Seite Russlands zu stehen. Das kann er sich nicht leisten. Aber Trump sieht sich selber als tatsächlich neutraler Unterhändler. Ich glaube, das sehen die Russen wirklich auch so, dass Trump ein ehrlicher Makler ist in der Beziehung, dem man bei den Verhandlungen trauen kann. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, wie wir gesehen haben, ist Friedrich Merz, weil der reitet immer noch auf dieser Propaganda rum, dass die einzigen Bösen in dem Spiel die Russen sind, dass die Ukraine nichts falsch machen kann.
Der Bundeskanzler hat ja einerseits Trump auch gelobt, beziehungsweise ihm so ein bisschen Honig um den Bart geschmiert, indem er sagte, Sie sind die Schlüsselperson in diesem Problem. Das ehrt Trump sicherlich. Aber im gleichen Atemzug sagte der Bundeskanzler auch, dass Trump jetzt Druck auf Putin ausüben muss. Also stellt er quasi eine Forderung an Trump.
Ja, da kam ja auch dieses Gleichnis mit den kämpfenden Kindern ins Spiel. Da fragte ein deutscher Journalist auch ganz pikiert nach, ob Friedrich Merz das auch so sehe, dass es ein Sandkastenlauferei wäre. So hat er es gar nicht gemeint. Trump ist etwas frustriert von den stockenden Verhandlungen und sagt, vielleicht muss man die einfach mal lassen und warten, bis sie des Kämpfens müde sind. So hat er das gemeint. Und so sieht er das auch Friedrich Merz gegenüber. Wir wollen mal hoffen, dass diese Botschaft in Deutschland bei der NATO ankommt, weil seit der Münchner Sicherheitskonferenz hat man das Gefühl, dass die Europäer den Krieg am liebsten alleine weiterführen würden, obwohl sie keine wirkliche Armee haben und keine Streitkräfte, die es jemals mit Moskau aufnehmen könnten. Also wenn Merz da auf seine Seite zieht, dass ein Friedensverhandlungen doch das Gebot der Stunde sind, das wäre ja schon eine gute Errungenschaft.
Es gab einen Punkt, wo sie sich tatsächlich nochmal richtig einig waren, und das waren die Pipelines Nord Stream 1 und vor allem Nord Stream 2. Trump sagte dann, er habe den Weiterbau von Nord Stream 2 gestoppt. Das ist auch soweit korrekt. Er hat ein Schweizer Verlegestift mit Sanktionen gedroht, sodass es nicht mehr weiter verlegt hat. Aber Trump behauptete dann auch, dass Biden die Pipeline hat fertig bauen lassen. Dabei ist ja eine andere Lesart, dass Biden die Pipeline selber in die Luft hat sprengen lassen.
Biden hat tatsächlich beides gemacht. Er hat zuerst den Bau genehmigt und dann aber wiederum, als es an diese Kriegsvorbereitungen ging, diese Sprengung durch die CIA und die US Navy vorbereitet, also zumindest nach der Darstellung von Seymour Hersh. Und Trump war ja schon immer gegen diese Pipeline, weil er eine Abhängigkeit von Russland gesehen hat. Und Friedrich Merz war tatsächlich auch einer der wenigen in der CDU, der auch davor gewarnt hat. Also der hat 2018 schon seine Bedenken geäußert, als es in der Merkel-CDU noch überhaupt nicht angesagt war, gegen Nord Stream zu sein und auch nicht in der SPD. Also da haben die beiden tatsächlich etwas gemein, dass sie diese Abhängigkeit von Russland kritisiert haben. Es gibt auch Stimmen in der konservativen US-Sphäre, die sagen, dass eine Wiederaufnahme der Nord Stream Pipeline ganz sinnvoll wäre. Das hat Friedrich Merz zum Beispiel überhaupt nicht aufgegriffen. Also man sieht, er ist genauso hier ein Bückling gegenüber dieser NATO-Agenda, wie Olaf Scholz es war. Es war am 7. Februar 2022, dass Olaf Scholz auch im Weißen Haus stand, neben Joe Biden, der gerade angekündigt hatte, die Nord Stream Pipeline ein Ende zuzuführen, wenn Russland in die Ukraine einfällt. Und Olaf Scholz konnte nichts dazu sagen. Und auch hier in der Situation haben wir keinen Bundeskanzler erlebt, der gesagt hat, doch, die Nord Stream Pipeline, die wäre eigentlich schon in deutschem Interesse. Billiges Erdgas aus Russland, das wollen wir nicht verwehren.
Ganz im Gegenteil, Außenminister Wadefuhl hat ja auch gesagt, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 jetzt kein Thema mehr für die Deutschen sind.
Ja, da gibt es Republikanern mehr Leute, die in deutschem Interesse denken, als in Deutschland anscheinend.
Du hast die Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen, da hat J.D. Vance gesprochen und hat die Meinungsfreiheit in Europa und auch in Deutschland kritisiert. Jetzt war erstmal erwartet worden, dass J.D. Vance gar nicht bei diesem Treffen dabei ist. Jetzt saß er doch dabei, aber hat kein Wort gesagt. Hättest du erwartet, dass dieses Thema Meinungsfreiheit jetzt auf dieser Bühne besprochen wird?
Das war tatsächlich angesprochen. Der ehemalige Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat ja auch an demselben Tag gepostet, dass man das ansprechen sollte. Mit Merz auch seine Doppelgesichtigkeit beim Namen genannt, dass er auf einer Seite Trump als Undemokraten kritisiert hat und jetzt plötzlich mit ihm gute Miene macht. Also das haben viele erwartet, dass der Friedrich Merz einer Kugel ausgewichen, wie man so sagt. Aber das ist, glaube ich, nur in dem Sinne der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, dass es zu keinem Eklat kam. Da muss man nicht unbedingt drüber traurig sein, weil diese Punkt haben die Amerikaner ja schon gemacht. Und der wird hoffentlich auch in Deutschland, vor allem in Geheimdienstwehren, verstanden, wenn ein Senator Tom Cotton signalisiert, dass es keine Geheimdienstzusammenarbeit mit den Deutschen geben wird, wenn sie diese Geheimdienste benutzen, um die Opposition zu verfolgen. Also dieser Punkt ist, glaube ich, gemacht. Das ist nur ein Glück für die Bundesregierung, dass das jetzt nicht zum Eklat gemacht wurde.
Was ist jetzt dein erstes Fazit von diesem Besuch? Wie werden die Beziehungen der Deutschen und der Amerikaner in der kommenden Zeit sein?
Naja, ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass Deutschland ein Vasallenstaat der Vereinigten Staaten ist. Aber wenn man sich das Auftreten von Olaf Scholz und Friedrich Merz im Weißen Haus bei den letzten beiden Präsidenten anguckt, dann muss man doch leider zu der Überzeugung kommen, was die Amerikaner sagen, das nimmt Deutschland ab. Und eine richtige Souveränität findet da in diesem Land eigentlich nicht statt. Man muss sich fragen, wie groß und wie erfolgreich muss Deutschland werden? Vielleicht müssen wir einfach wegkommen von dieser ganzen woken Selbstzerstörungspolitik und wieder eine nationale Identität in Deutschland entdecken. Aber momentan sind wir einfach die Büttel von Washington und was dort gesagt wird, das machen wir nach.
Dann abschließend jetzt noch ein Wort zur US-amerikanischen Innenpolitik und zu Elon Musk. Also Musk und Trump, das war eine Romanze von mehreren Monaten. Das ist jetzt aber seit einigen Tagen vorbei. Musk ist nicht mehr Berater von Donald Trump. Und jetzt hat er ihm in mehreren Punkten widersprochen, was die Schuldenobergrenze angeht und was ein sehr wichtiges Gesetzesvorhaben angeht. Kritiker hatten schon gesagt, dass die beiden aneinander geraten. Ist es jetzt soweit und diese Beziehung ist unwiederbringlich zerstört?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird man schon noch kitten können. Es ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, den Elon Musk anspricht, diese unglaubliche Staatsverschuldung in Amerika, die jedes Jahr um $1 Billion zunimmt, mittlerweile bei 37 Billionen liegt. Und diese sogenannte Big Beautiful Bill von Donald Trump, die wird auch nur noch weitere Staatsverschuldungen verursachen. Also er versucht jetzt mit einem Rums alles zu richten, was er glaubt, was Joe Biden falsch gemacht hat. Und dann wird er irgendwann das Sparen anfangen. Aber Elon Musk kritisiert das zu Recht, glaube ich, die immer weitere Verschuldung. Das sehen wir auch in Deutschland und der EU, dass die Politiker einfach keine Haushaltsdisziplin mehr kennen und einfach Geld drucken wollen. Das ist eine Steuer auf uns alle, die wir an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle merken werden. Das ist eine schleichende Enteignung. Wenn man Geld druckt, dann hat man nicht mehr Geld, sondern das Geld wird einfach weniger wert und das betrifft uns alle. Also Elon Musk hat hier durchaus einen validen Punkt angesprochen. Ich finde es vielleicht auch ganz gut, wenn er außerhalb mit seinem riesigen Brain da in die Politik reinfunkt und nicht Teil von diesem Apparat ist. Und Donald Trump wird immer noch seine Meinung respektieren, das glaube ich schon. Wie es mit dem Big Beautiful Bill weitergeht, da scheint er jetzt durchzukommen, ist dahingestellt. Aber dass wir alle aufhören müssen, Geld zu verbrennen und Geld zu drucken für unsinnige Kriege und sinnlose Klimahysterie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ich habe Trump so verstanden, dass er sagt, dass Elon Musk jetzt feindselig sei, weil er auch diesen Ruhm des Oval Office vermissen würde. Also wenn jemand feindselig zu Trump ist, wird Trump dann auch auf ihn hören?
Ja, er ignoriert ihn ja im Prinzip. Hört nicht auf seine Ratschläge, was die Verschuldung angeht. Das ist ja auch sein gutes Recht. Elon Musk ist jetzt Unternehmer. Trump schiebt es ein bisschen auf die Steuervorteile für Elektrofahrzeuge, die er jetzt storniert hat und sagt, Elon Musk wäre deswegen angefixt. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Elon hat immer gesagt, er braucht keine Regierungssubventionen. Wenn sein Produkt gut ist, dann wird es auch gekauft werden. Also ich glaube, es ist ein bisschen so ein Scheingefecht. und wird sich wahrscheinlich legen, wenn Elon Musk sich wieder seinem Mars-Projekt zuwendet.
Friedrich Merz saß auf dem heißen Stuhl im Oval Office, doch gegrillt wurde er von Trump und seinem Team nicht. Das erste Treffen und der Auftritt vor der Weltpresse waren von Höflichkeit geprägt. Informationen kamen von Colin McMahon aus der Kontrafunk-Redaktion. Vielen Dank.
Danke, Ben.